Ein Psalm von David, der Herr ist mein Hirte. Genau, und zwar startet der Psalm ja damit mit diesem bestimmten Artikel der. Steht hier nicht ein Herr ist, also irgendein beliebiger, sondern der, ein ganz bestimmter ist damit gemeint. Und dann habe ich im Verhältnis, ne, der Herr ist, wer ist denn überhaupt dieser Herr, von dem hier die Rede ist? Das ist Jahwe, der Gott des Alten Testaments von Israel, aber auch unser Gott. Und Jahwe ist der allmächtige Schöpfergott. Er ist der ewig Seiende, der unwandelbare Ich Bin. Er ist Herrscher und König, voller Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe. Und das ist dieser Herr, von dem hier die Sprache ist, von dem wir reden und hören. Genau, dann steht da ein, also da steht nicht ein, dein oder kein, also der Herr ist ein Hirte oder der Herr ist dein Hirte oder kein Hirte, sondern da steht, der Herr ist mein Hirte. Das ist ein ganz persönlicher Psalm und das ist schlussendlich auch so ein bisschen die Bedingung, um überhaupt den Psalm weiterzulesen. Wir müssen die Entscheidung treffen, ist es mein Hirte oder nicht. Und dann steht da nicht Treiber oder Mietling, so wie so ein Kuhhirte, der hinterherläuft auf Pferden wie bei den Cowboys und die Kühe und Rinder antreibt, sondern haben wir heute schon gehört, ein Schafshirte geht voran. Der ist vertrauenswürdig, dem laufen die Schafe hinterher. Er ist also ein Hirte und auf Hebräisch ist das Roeh, das kommt von dem Wort Ra'a und das kann man ins Deutsche übersetzen mit weiden oder verpflegen, sich umsorgen, behüten, leiten, beobachten. Das heißt, unser Hirte ist ein Weidender oder ein leitender Hirte. Er pflegt, er beobachtet, tracht nach, kann man auch sagen. Also er hat ein Ziel mit uns. Der Hirte läuft nicht wahllos durch die Gegend, sondern der weiß, wo er hin möchte. Manchmal trägt er sogar. Er gibt Gemeinschaft und er ist ein Freund. Jesus sagt das im Neuen Testament, Johannes 15. Ne? Er nennt seine Jünger seine Freunde. Ein Hirte ist einer, dem wir vertrauen können. Und dann steht da auch dieses kleine Wort mein, ein Possessivpronomen, was Besitzverhältnisse reguliert. Also was ich vorhin schon gesagt habe, das ist die Bedingung. Und deswegen die Frage ganz am Ende, kannst du das für dich mit Ja beantworten? Das ist die wichtigste Frage heute, gleich zu Beginn. Kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte? Ja, wenn man das mit den Fingern durchzählt, ist es der vierte Finger, das ist der Ringfinger, der steht für Beziehung. Kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte? Mir wird nichts mangeln oder mir mangelt nichts, je nach Übersetzung. Ich habe das mal gegenübergestellt, mache ruhig die ganze Folie, sonst muss man dauernd hin und her switchen. Schafe und der gute Hirte, was machen die eigentlich aus? Ein Schaf oder Schafe sind eher so unüberlegte Tiere, im Gegensatz zum guten Hirten, der zartfühlend ist, der also ganz auch feinfühlig ist. Schafe sind ängstlich, der Hirte ist liebevoll. Schafe sind zaghaft, der Hirte ist treu. Schafe sind eigensinnig. Und der Hirte ist gerecht. Schafe haben schlechte Angewohnheiten und der Hirte ist großmütig. Schafe sind dünnhäutig, also sehr empfindlich für Krankheiten, aber auch von ihrem Verhalten so gegeneinander, untereinander. Aber der gute Hirte, der ist vergebungsbereit. Schafe sind abhängig, der gute Hirte ist verständnisvoll. Im Englischen steht da I shall not want oder not I shall lack, was sowas heißt wie nicht entbehren oder es darf nicht sein. Den Schafen darf nichts mangeln. Und jetzt stellt sich ja vielleicht gleich zu Beginn die Frage, wie kann das sein, wenn da steht, mir mangelt nichts, heißt das, dass es uns immer gut geht? Und ich glaube, da können wir alle den Kopf schütteln und sagen, das stimmt ja gar nicht. Also mir geht es nicht immer gut. Wir haben Einschränkungen körperlich, sozial, vielleicht wirtschaftliche Dinge. Stimmt das jetzt nicht, Gottes Wort? Oder was ist damit vielleicht gemeint? Und ich habe das für mich so verstanden, dass ein Stück weit Zufriedenheit da drin steckt. Denn wenn ich zufrieden bin mit meiner Situation, das heißt, ich nehme sie an, erstmal wie sie ist, dann kann ich damit besser umgehen. Das heißt nicht, dass es mir immer gut geht. Aber das ist ein Kennzeichen von den Menschen, die Gott vertrauen. Sie wissen, Gott ist ein guter Gott und Vater, ein guter Hirte. Und auch wenn es mir aktuell vielleicht nicht gut geht, darf ich trotzdem vertrauen? Früher war das so im Alten Testament, vielleicht habt ihr es mal gelesen, wenn man einem Herrn folgen wollte, also wenn man als Sklave verkauft war oder sich in den Dienst eines Herrn gestellt hatte, wurde man ja irgendwann wieder freigelassen. Oder man hat gemerkt, hey, das ist ein guter Herr, da möchte ich bleiben. Dann wurde durch das Ohrläppchen ein Pfriem geschlagen, also ein Holzpflock, und zwar am Türrahmen, sodass das für alle sichtlich ist, hey, der hat sich dafür entschieden, und dann ist das ein Leben lang. Eine Entscheidung für immer, die getroffen wird. Und letztendlich kann man da so auch das Bild sehen, wie Jesus so ans Kreuz genagelt wird, ans Holz gehauen. Er verdingt sich und er bleibt uns treu, sein Leben lang. Und deswegen die Frage, möchtest du ihm folgen, diesem guten Hirten? Möchtest du dein Kreuz auf dich nehmen? Das ist eine Entscheidung, die du treffen möchtest oder musst, wenn du dem Hirten nachfolgen willst. In Jesaja 40, Vers 11 steht, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Und aus Hesekiel 34 hattest du ja schon vorgelesen, Benni, aber ich möchte trotzdem noch mal Vers 11 lesen, denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wir als Schafe stehen viele Dinge über uns, die einfach nicht gut sind, aber wir haben einen guten Hirten. Und dann geht es weiter mit, er lagert oder er weidet mich auf grünen Auen. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, in einer trockenen Gegend nach einer langen Wanderung und dann breitet sich da so eine grüne Ebene aus. Wie wunderschön für die Augen, wie erfrischend, wie wohltuend. Wir haben manchmal das Problem, wir leben in Ostfriesland, hier ist alles grün und nass, wir haben immer saftige, triefende Wiesen, da nicht. In dieser judäischen Wüste ist es sehr trocken, steinig, sandig. Und dann ist es auch nicht dieses typische Bild von so einem Tal wie in Österreich oder in der Schweiz, wenn die Schafe da hinkommen. Das sind nicht so große Flächen, diese grünen Flächen, aber trotzdem muss das so wohltuend gewesen sein, wenn sie wussten, ey, wir kommen da jetzt hin. Da steht das Fressen, wir können uns drauf einlassen. Doch Schafe sind auch in dieser Hinsicht keine einfachen Tiere, denn ohne Ruhe kommen Schafe innerlich nicht zur Ruhe und können fressen oder wiederkäuen, was sie aber ja sollen. Das heißt, der Hirte muss einige Dinge vorbereiten und für Ruhe und Frieden sorgen. Und zwar, Schafe sind furchtsame Tiere. Wenn wir jetzt aber im Psalm 4, Vers 9 lesen, dann wissen wir, dass wenn wir dem Hirten nachfolgen, dass er uns den Frieden gibt. Hier steht, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, ich, das Schaf, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Was für ein schönes Bild. Der Hirte ist da, der sorgt für Ruhe und Frieden. Dann Spannungen in der Herde. Bei den Hühnern gibt es die sogenannte Hackordnung, bei den Schafen ist es die Stoßordnung. Die hauen ihre Köpfe aneinander und wollen wissen, wer ist hier der Stärkere, wer darf vorangehen. Aber der Blick zum Hirten befriedet. Also der schenkt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die Zufriedenheit, die so notwendig ist, damit Schafe zur Ruhe kommen. Ich lese aus Philipper 4 vor, nicht wegen des Mangels, schreibt Paulus, hier sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und dann Angriffe von außen. Das ist ja nicht eine abgesperrte Weide wie bei uns hier, sondern frei zugänglich für Feinde, für Berglöwen, für Bären. Wir lesen das häufig, auch gegen wen David alles gekämpft hat. Aber wenn die Schafe wissen, der Hirte ist da, dann wissen sie, der bringt Sicherheit. Das ist das Symbol für die Schafe. Der Hirte ist da, okay, ich kann ruhig sein. Und dann ist es egal, wie groß oder wie klein der Feind ist. Wenn Jesus da ist und wenn unser Blick auf ihn gerichtet ist, dann kommen wir zur Ruhe. Und dann als viertes Hunger der Schafe. Der Hirte muss vorbereiten, haben wir schon gehört. Der muss diese Fläche absuchen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu, was er alles tun sollte. Aber kennt ihr das so, wenn man so ganz starken Heißhunger hat und nicht irgendwie, jetzt braucht man und dann ist man unüberlegt und frisst vielleicht alles in sich rein, was gar nicht gut ist? Das würden Schafe dann eventuell auch so machen. Das schadet aber eher, als dass es gut ist. Das heißt, erst wenn alle Hindernisse beseitigt sind, dann kehrt die Ruhe ein, die notwendig ist, damit auf dieser grünen Aue gelagert werden kann und das die Schafe fressen. Lässt du dir an Jesus genügen, um in ihm zu ruhen? Reicht dir das? Kannst du zufrieden sein? Das dürfen wir, weil der Hirte vorangegangen ist. Der kennt ja den Weg schon und den Platz, wo er sein möchte, wo er uns haben will. Das heißt, wenn wir ihm folgen, führt er aus diesem Leben, das Leben im Tod, zu einem Leben voll mit Leben. Wir leben alle hier auf der Erde, aber nicht jedes Leben ist gefüllt mit Leben. Und dazu muss ich aus Hesekiel 34 nochmal vorlesen, Vers 23. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Sein Name steht da. Das ist unser guter Hirte. Er hat nur Gutes mit uns im Sinn. Und dann geht's weiter. Nächster Vers. Er führt mich zu stillen Wassern. Auch wieder er als erstes. Wasser ist ein Zeichen für Erfrischung, für Erneuerung. Für uns heißt es Gottes Wort. Wir brauchen das, wir müssen darin lesen, damit es uns erfrischt und immer wieder erneuert. Wir gehen jetzt nochmal kurz zurück zu den Schafen. So ein Schaf braucht 3 bis 10 Liter Wasser am Tag, circa, je nachdem, was passiert, welche Hindernisse überwunden werden müssen, wie das Wetter ist. Und der Hirte ist dafür zuständig, dass der Durst gestillt wird, also dass er die Schafe damit versorgt, mit ausreichend Wasser. Und dann kann es sein, dass es eine Quelle oder einen Fluss gibt. Das ist natürlich gut. Es ist einfacher für den Hirten, weil die Schafe direkt rangehen können. Manchmal ist es aber auch so, und gerade in diesem Gebiet, da gibt es solche Wadis, das sind ausgetrocknete Flusstäler, haben sich so in den Boden eingegraben, sind knochentrocken. Und da kann es aber zu reißenden Strömen kommen, die total sandig und verdreckt und verschlammt sind, wenn es irgendwo in der Bergregion regnet und dann fließen die Bäche ineinander. Und wenn man dann in so einem Tal ist, kann das lebensgefährlich sein. Und dann steht in Jeremia 2, Vers 13, Achtung, denn mein Volk, warnt Gott hier sein Volk, hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Und zweitens, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Wenn so ein Fluss da durchjagt, durch dieses ausgetrocknete Flussbett, das fließt nicht langsam, sondern es strömt, aber am Rande entstehen so Löcher, wo sich dann auch Wasser sammelt. Und dann muss man warten, bis der Schmutz dort absinkt und dann ist das Wasser wieder klar. Und der Hirte weiß, wo diese Löcher sind. Sie dürfen nicht zu dicht ran, weil es sonst gefährlich ist, aber sie können auch nicht aus jedem Loch einfach trinken, nicht zu früh. Oder die Schafe, wenn sie frühmorgens fressen, dann nehmen sie durch den Tau schon zum Teil 1 bis 2 Liter Wasser auf. Was heißt das für uns? Gottes Wort am frühen Morgen, wenn wir aufstehen. Mit was befüllen wir uns als erstes? Was macht am meisten Sinn? Manchmal ist es aber auch so, dass wir in Gottes Wort tief graben müssen, wie so tiefe Brunnen. Das ist anstrengend. Vielleicht bewegt euch was, vielleicht habt ihr eine Frage, da muss man sich intensiv damit auseinandersetzen. Dann reicht es manchmal nicht zu sagen, naja, ich habe was gelesen, ich finde nichts, ist das jetzt die Antwort, sondern sich Zeit nehmen. Und ich fand das so schön, wenn du mal weiterklickst, im Englischen heißt es, he's conducting me, also er dirigiert mich zu frischem, zu gutem Wasser. Also er treibt nicht und schiebt nicht, sondern ganz feinfühlig erkennt, der Hirte kennt seine Schafe und weiß, wer was braucht von diesen Einzelnen. Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. In Johannes 4 kennen wir das, die Frau am Brunnen, oder in Johannes 7, wo Jesus das sagt, wer Durst hat, der kommt zu mir. Still deinen Durst bei mir. Und deswegen die Frage, wo trinkst du dich satt? Es geht weiter mit, er erquickt meine Seele. Erquicken kann man übersetzen mit neu beleben, wiederherstellen, stärken, erfrischen. Und Seele habe ich mal nachgeschlagen, Nefesh im Hebräischen, das ist so das gesamte Lebewesen. Also das ist nicht nur der Körper, sondern alles, was dazugehört. Gefühle, Hoffnung, das Entscheidungszentrum, das wird im Hebräischen als Seele bezeichnet. Und dann ist ja die Frage, was ist denn jetzt eine Schafseele? Also wir sind ja noch hier in dem Psalm, wo es um Schafe geht. Und wie kann eine Schafseele erquickt werden? Bei Schafen ist die große Gefahr, dass sie auf den Rücken fallen. vielleicht sogar in eine Kuhle. Dann stehen die Beine nach oben weg und das war's. Das Schaf kriegt es nicht alleine hin, sich wieder umzudrehen. Es würde also vergehen mit der Zeit. Und wenn hier steht, er erquickt meine Seele, der Hirte, was macht er? Er geht hin, wenn er das Schaf sieht, richtet es wieder auf, stellt es auf die Beine, führt es vielleicht dann dahin, wo es nicht sein soll. Und wann passiert das, dass so ein Schaf hinfällt? Es fühlt sich in, oder es befindet sich in falscher Sicherheit, es ist bequem, es ist unkonzentriert. Für uns, es fällt in alte Muster zurück. Mir passiert das, wenn ich nicht dicht genug beim Hirten bin, wenn ich nicht fokussiert bin, wenn ich mich nicht ausreichend mit Gottes Wort befüllt habe, bin ich viel angreifbarer vom Teufel, von Sünde, als wenn ich mich tagtäglich damit auseinandersetze. Das heißt, wenn ich bequem geworden bin oder meinen Fokus verloren habe. Und das heißt das für uns. Und deswegen steht in 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Ja, wir müssen es jeden Tag wieder neu. Es reicht nicht, wenn ich weiß, was im Psalm 23 steht, sondern ich muss mich auch jeden Tag aktiv damit auseinandersetzen, mit dem ganzen Wort Gottes. Das heißt jetzt nicht nur 24 Stunden die ganze Zeit lesen, aber dass uns das bewusst ist. Wir brauchen es jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Und die Wolle des alten Lebens, wenn Schafe zu sehr bewachsen sind mit ihrer Wolle, das schadet ihnen auch. Dann sammeln sich Krankheiten, können sich da drin einnisten oder wenn es total nass geregnet und vollgesogen ist mit Wasser. Deswegen muss das runter. Beim Hohenpriester war das damals so, wenn er ins Allerheiligste wollte an Yom Kippur, der durfte keine Wolle in seiner Kleidung haben, weil das ein Zeichen ist für die Sündige, die alte Natur, den alten Menschen. Und so eine Schuhe ist dann nicht immer angenehm, bis man sich dann dahingesetzt hat als Schaf. Kann es sein wie eine Züchtigung für uns, dass wir durch manche Dinge auch mal durch müssen und merken, hey, das tut nicht gut. Wir müssen Dinge auch loslassen, die uns hindern, die uns bequem vielleicht machen. Und so schön im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt meine Seele. Und deswegen die Frage, liebst du deinen Herrn von ganzer Seele? Nächster Teil, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das heißt, auf dem richtigen Weg sein, in Rechtschaffenheit wandeln oder wandern. Dabei ist der richtige Weg aber nicht immer der einfachste. Und ich denke, das kennt ihr, das wisst ihr, habt genug Lebenserfahrung hinter euch, dass Gottes Wege nicht immer über die Autobahn sind, wo es einfach geht, sondern steinig und schwer und eng und Gefahren ausgesetzt. Da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Das ist Nachfolge. Nachfolge hat seinen Preis. Es kostet was. So wie der Jüngling, der angesprochen wird, ne? Der überlegen muss, der Reiche, bist du bereit? Du musst es abgeben und dann folge mir nach. Oder Jesus sagt, wer anfängt, einen Turm zu bauen, der soll vorher überlegen, ob er das bezahlen kann. Also es kostet uns was, wenn wir sagen, wir wollen unserem guten Hirten nachfolgen. Wir müssen unserem Hirten den ersten Platz einräumen. Das heißt, ich bin nicht mehr der Erste, sondern maximal der Zweite oder noch weiter hinten. Schlusslicht statt Leithammel in Schafsprache. Ich muss nicht vorne weg sein, sondern manchmal ist es gut oder besser, wenn ich demütig bin und verzichte, wenn ich ganz hinten laufe. Denkt an die Stoßordnung zum Beispiel. Ein dankbares Herz haben heißt, nicht immer nur danach fragen, warum ist das jetzt so? Warum geht es mir so? Warum habe ich diese Einschränkung? Warum ist derjenige krank oder warum geht es dem schlecht? Was soll das Ganze? Warum müssen wir hier lang? Ein dankbares Herz zeigt, ich vertraue dem Hirten, auch wenn es mir vielleicht in dem Moment gerade nicht gut geht, wenn man durch so ein Tal nachher gehen muss, was einem bedrohlich erscheint, aber ich laufe hinterher, also ich bin auch gehorsam. Ich laufe nicht meinen eigenen Weg, ich laufe nicht weg, sondern ich gehe nach. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen gegen unsere Gewohnheiten, gegen unseren Eigensinn oder Leichtsinn oder die Selbstzufriedenheit. Und es gelingt am besten, wenn mir bewusst ist, wer der gute Hirte ist. Wenn ich mir das immer wieder in den Kopf rufe. Bist du bereit, diesen Preis der Nachfolge zu bezahlen? Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Das ist einmal ein Wendepunkt in diesem Psalm und gleichzeitig auch das Herzstück. Vorher war das so, die Ansprache er, also Gott, auf Gott ausgerichtet und ich. Und jetzt wird es zum Ich und Du, also etwas sehr Persönliches und Vertrauliches und Inniges. Der Schaf, so kann man sich vielleicht bildlich vorstellen, wie so ein Schaf direkt beim Hirten läuft und sich an ihn rankuschelt und weiß, wer das ist. Hier wird die eigene Not gebracht. Es gibt reale Gefahren, Schwierigkeiten, Ängste, Todesschatten, wie es hier steht. Das heißt noch nicht, dass man gleich gestorben ist. Der Todesschatten ist da. Also die Situation ist definitiv nicht gut. Und ihr kennt das selber. Wir sind Dingen ausgesetzt, die nicht gut sind für uns und die uns Angst machen, wo Sorgen sind, wo Nöte uns belasten. Das kennt jeder. Und wir dürfen das unserem guten Hirten bringen. Wir dürfen das sagen. Das fällt nicht hinten runter. Und jetzt, wenn man sich das nochmal vorstellt, so ein Tal des Todesschattens, diese Täler da, das sind nicht so breite Täler, sondern eher so V-Täler. Also die werden, sind unten ziemlich eng und steinig. Sucht mal so nach Bildern im Internet, nach Tälern in Judäa und wie die aussehen. Also es sind echt enge Dinger. Und wenn man da rein will, oder da muss man mutig sein, wenn man da durch will, weil man ja vielleicht auch im Hinterkopf hat, wenn es irgendwo regnet und das alles zusammenläuft, es kann auch Wasser kommen und uns da drin überfluten. Das heißt, der Hirte muss sich sicher sein. Wir wollen jetzt diesen Weg gehen. Und die Schafe sind wahrscheinlich nervös und aufgeregt. Aber hier ist es ganz wichtig, die Blickrichtung, die ist nämlich das Entscheidende. Weg von der Not hin zu dem Sieger. Und da mute ich euch jetzt nochmal drei Verse zu. Das ist absolut wichtig und notwendig. In Jesaja 43 steht es nämlich so wunderschön, Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Denkt an diese reißenden Flut. Dann geht es mit Feuer weiter und dann Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Er geht voran, er kennt den Weg. Und in Jesaja 41 steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der Hirte geht durch dieses Tal vor und wir dürfen hinterhergehen. Im Psalm 46 stehen so viele gute Verse. Und jetzt kommen wir zu diesem Herzstück. Nochmal. Genau. Du mit mir. Wenn man von vorne und von hinten die Wörter zählt beim Psalm 23, kommt man da an. Du mit mir. Das ist das Wichtigste in diesem Psalm. Und wenn du das heute mitnimmst, dann reicht das. Du mit mir. Egal, wo ich mich gerade befinde. Jesus ist der Überwinder. Und dem dürfen wir vertrauen. David kennt das aus seiner Erfahrung. Der hat mit Löwen, mit Bären gekämpft, mit Goliath, mit Saul, mit den Philistern, später mit Absalom. Der hatte viele Feinde. Der musste häufig durch solche Täler hindurch. Der weiß also, wovon er spricht, wenn er das schreibt. Und der Herr ist da. Wenn es dann aber doch dazu kommt, und das ist unabdinglich, dass wir irgendwann sterben müssen, dann wissen wir, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg? Und im 2. Timotheus steht das, Jesus hat gesiegt. Er hat Leben und Unvergänglichkeit gebracht. Also wenn es dann mehr ist als der Todesschatten, dann wissen wir, das war es nicht. Da ist nicht das Ende, sondern dann geht es erst recht richtig weiter und richtig gut. Jesus ist der Überwinder. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ein Stecken, das ist so ein Werkzeug des Hirten, das er benutzt hat, um Feinde abzuwehren. In manchen Bereichen ist es ein bisschen länger, je nach Standort des Hirten waren es vielleicht auch Knüppel. Man kann damit Pflanzen ausreißen oder den Untergrund testen, vielleicht auch Eigensinn der Schafe und dann komm zurück. Du bleibst hier bei der Herde, aber auch als Abwehr für die Feinde, die es gibt. Und was bedeutet das für uns? Der Stecken, das ist unser Werkzeug und unsere Waffe. Und das ist das Wort Gottes, lesen wir in Epheser 6. Das ist so wichtig, dass wir das lesen und dass wir es kennen, damit wir es als Werkzeug nutzen können in Situationen, wo wir es brauchen oder wenn wir angegriffen werden, dass wir wissen, was hier drin steht. Die ganzen Zusagen Gottes. Und der Stab als Zeichen, der bringt Schutz. Beim Hirten war es so, der musste manchmal durch die Wolle auf die Haut der Schafe gucken, einfach durch dieses ganze Gewusel durch, wie geht es dem Schaf eigentlich wirklich? Sieht es auf der Haut gesund aus? Erforsche mich, Gott, Psalm 139. Er guckt uns ganz genau an. Der Heilige Geist erinnert, warnt uns. Oder Führung, Hand in Hand. Das ist, wenn der Hirte da so lang läuft und seinen Stab hat, und dann ist es wie Hand in Hand mit dem Schaf gehen. Das Schaf merkt das und drängt sich an den Hirten ran. Oder ein Zeichen der Gemeinschaft. Die sind ja so gebogen, ne? Silas hatte das gesagt. Ach, Silas, doch, da sitzt du. Mit dem Krummstab, erinnert euch, die drei Ks. Ja, dann zieht der auch mal ein Schaf, wenn jetzt das Mutterschaf ein Lamm geboren hat und in dieser ganzen Menge wuseln die sich auseinander, dann kann der Hirte es wieder zurückziehen. Also gemeinschaftsfördernd. Der Hirte wendet sich zu mit dem Stab, der hat uns im Blick. In Hesekiel 20 steht das, da muss man unter dem Stab durchgehen. Das erinnert uns ganz klar an die Geschichte vom guten Hirten mit den 100 Schafen. Warum wusste der, dass eins gefehlt hat? Weil die alle einzeln darunter durchgehen und erzählen kann. Na, 98, 99, da fehlt eins. Die strömen nicht einfach durch so ein großes Gatter, sondern einzeln. Das heißt, der Hirte hat uns im Blick. Der weiß, wo wir uns befinden. Und wer den Hirtenstab hat, der hat die Autorität. Das ist der Hirte. Dem dürfen wir nachfolgen. Der schenkt Trost und Beruhigung und Wohlbefinden. Und deswegen da die Frage, wenn du dich in so einem Tal befindest, wo kannst du dennoch Gottes Liebe und Führung wahrnehmen? Und wenn du es jetzt vielleicht gerade nicht kannst, versuch das mal herauszufinden. Wo ist Gott doch da? Wo hat er uns nicht schon überall alles durchgeführt? Durch welche Schwierigkeiten hindurch, dass wir jetzt hier sitzen dürfen? Er ist ein guter Hirte. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Jesus als unser göttlicher Gastgeber. In Korrelation zu Vers 2, da steht ja die grüne Aue, stilles Wasser. Jetzt wird es hier noch für uns vielleicht besser verständlich. Ein Tisch wird hier zubereitet, wobei damit natürlich auch was anderes gemeint ist, nämlich solche hohen Ebenen, wo Gras wächst, die würden auch als hoher Tisch bezeichnet. Und wenn hier steht, du bereitest diesen Tisch, der Hirte, hatten wir schon gehört, der bereitet ganz viel vor. Das heißt, der geht auf diese Fläche und streut Salz und Mineralien dahin, damit die Schafe es beim Fressen aufnehmen. Der holt die ganzen Giftkräuter, die da wachsen, raus. Muss also ein gutes Auge haben, weil so ein Schaf frisst das dann einfach, ohne es irgendwie drüber nachzudenken, aber es tut dem Schaf natürlich nicht gut. Wenn da Wasser ist, muss es vielleicht gereinigt werden. Und angesichts der Feinde heißt, die sind ja dennoch da. Also die sind jetzt nicht weggesperrt oder der Hirte erledigt alle Feinde und deswegen können die Schafe in Ruhe fressen, sondern da sitzt vielleicht hinten doch noch ein Berglöwe und beobachtet die Schafe. Hier auch wieder der Blick weg von der Gefahr. Wenn die Schafe wissen, der Hirte ist hier, dann wissen sie, es ist dennoch sicher, auch wenn da hinten der Berglöwe langläuft. Es gibt große, es gibt kleine Feinde, aber der Hirte möchte bewahren und Ruhe geben, Ruhe im Sturm, vielleicht für Ostfriesen besser zu verstehen. Erstmal versorgen und Kraft schöpfen, durch Gottes Wort, seine Nähe suchen. Und dann geht es hier nicht darum, ab in den Kampf oder Flucht vor den Feinden, sondern die Frage, wo ist denn mein Hirte? Den Blick auf ihn richten. Was mir gleich beim Lesen einfiel, ich weiß nicht, ob ihr Asterix und Obelix kennt, wenn die Römer in Großbritannien sind, irgendwann, da kämpfen die ja gegeneinander und irgendwann wird abgepfiffen, es ist Tea Time. Dann hören die einfach auf zu kämpfen. Und das ist so ein, vielleicht als eine schöne Analogie, es wird dann, jetzt wird erstmal Tee getrunken, es ist genug. Können wir auch gut verstehen als Ostfriesen. Wir müssen dann nicht so sehr uns auf den Kampf fokussieren und auf die Feinde, sondern zur Ruhe kommen. Erstmal das. Und gleichzeitig, ach so, genau, das hatte ich schon so ungefähr genannt in Matthäus 6, 33, erst nach Gottes Reich trachten, nach seinem Wort, seiner Nähe. Und dann steht hier, die Feinde halten uns aber auch in der Nähe des Hirten. Ohne Feinde würden die Schafe sich überall verteilen. Dadurch, dass sie wissen, dass Feinde da sind, bleiben sie in seiner Nähe. Und dann kann man auch dankbar sein. Nämlich in 1. Thessalonicher 5, 18 steht das. Wir sollen in jeder Situation, in jeder Lage dankbar sein. Ist dir bewusst, was Jesus alles wegen dir und für dich erlitten hat, getan hat? Die Einladung zum Abendmahl haben wir heute schon gehört. dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Er hat schon alles vorbereitet. Er ist diesen Weg gegangen für uns, damit wir sicher sein können. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Heutzutage kennt das jeder, ne? Seine Hautpflege, Haarpflege, alles mit Öl. Damals war es genauso. Die Schafe wurden wirklich mit Öl gesalbt, als Schutz vor Krankheiten, vor Schädlingen. Es gibt so eine Nasenfliege, die legt ihre Eier bei den Schafen in die Nasenlöcher. Und dann wenn die Larven schlüpfen, dann kriechen die nicht raus, sondern Richtung Gehirn hoch. Und dann werden die Schafe verrückt. Die haben unglaubliche Schmerzen, zum Teil sterben sie auch wirklich daran. Durch dieses Öl geht das nicht. Dadurch beschützt der Hirte seine Schafe. Das sind so Quälgeister, die sich einnisten können in unseren Köpfen. Sorgen, Nöte und Ängste, aber auch Sünde, die wir zulassen. Und diese Quälgeister dürfen nicht in unsere Köpfe rein. Und wenn sie da sind, wir sollen alles ablegen, steht in Epheser 4. Wir sollen heilig leben, steht in 1. Petrus 1. Wir sollen das bekennen und sagen, in Philipper 4, 6 bis 8 steht das. Wir sollen Gott alles sagen. Und was macht er? Er bewahrt unsere Herzen und unsere Sinne. Ja, also alles, was uns bewegt, was nicht gut ist, das soll raus. Und gleichzeitig ist die Salbung auch ein Zeichen der Königswürde, ganz klar. David wird zum König gesalbt, Aaron damals wird zum ersten hohen Priester gesalbt und wir sind auch eine heilige Priesterschaft. Wir sind auch gesalbt mit diesem Öl. Wir sind Königskinder. Wir sind eine heilige Priesterschaft, 1. Petrus 2. Ja, wir sind Gesalbte des Herrn, steht da schon genau, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist so gut zu wissen, dass unser Herr uns das Haupt mit Öl gesalbt hat. Und dann, wenn ihr aufgepasst habt, dann kommt, genau, du darfst schon die nächste Folie, mein Becher fließt über. Bei den Schafen gab es das auch, das waren so Steine mit einer Kuhle drin, das nannte man wie so ein Schafsbecher. Da hat der Hirte dann das Wasser reingekippt und nicht vorsichtig reingetröpfelt, sondern das schwappte dann einfach über. Überfließen, also Überfluss, heißt mehr als genug. Das heißt, ich muss nicht irgendwie langsam trinken und das aufbewahren, damit ich am Ende auch noch was habe, sondern ich kann einfach trinken und zu mir nehmen. Es ist genug da, mehr als genug. Jesus gibt Leben im Überfluss, Johannes 10, 10. Oder auch wir dürfen genießen, steht in 1. Timotheus. Das heißt, wir dürfen, wenn uns Gott was schenkt, es auch annehmen und genießen, dass es uns in diesem Moment gut geht, dass wir gut versorgt sind. Und habt ihr mitgezählt, wie viele Verben bisher vorkamen, was der gute Hirte tut? Hier steht schon 7. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Der wahre Hirte, das ist Jesus, er weidet, er führt, er erquickt, er leitet, er tröstet, er bereitet vor und salbt. Also die Zahl der Vollkommenheit. Jesus handelt vollkommen gut an uns seinen Schafen. Kannst du dich dieser Fülle und diesem Segen auch öffnen? Du darfst das zulassen, wenn es dir gut geht. Und das ist auch die Überleitung für den Vers 6. Ihr merkt, wir kommen langsam zum Ende. Denn da steht, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Man könnte auch sagen, Güte und Barmherzigkeit oder Huld oder Gunst oder Wohlwollen oder Geneigtheit oder Treue. Das folgt uns. Und hier sehen wir den roten Faden von Gottes gutem Handeln in unseren und also in meinem und in deinem Leben. Gott hat schon so viel Gutes bewirkt. Das müssen wir uns immer auch wieder klar machen und dessen bewusst sein. Im Englischen steht pursue me, das heißt verfolgen, jagen oder nachsetzen. Kennt ihr dieses Lied, Güte von Gott? Sie jagt mir nach. Ich laufe nicht vor der Güte weg, sondern sie rennt mir hinterher. Sie lässt mich einfach nicht los. Und das ist ja was total absolut Gutes und Positives, dass wir das wissen. Gott ist treu, steht in 1. Korinther 1, Vers 9. Er hat uns berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und in Römer 5, wir sind gerechtfertigt durch unverdiente Gnade. Sola gratia, das verdienen wir uns nicht. Gottes gutes Handeln an uns liegt nicht daran, dass wir es gut machen, sondern weil er es gut macht. Und zwar lebenslang, jeden Tag neu. Deswegen hier steht nochmal die Liedempfehlung, falls ihr heute Nachmittag Zeit habt und euch erinnert. Und ich kehre zurück oder werde bleiben, je nach Übersetzung, im Haus des Herrn immer da. Und das ist so wunderschön, beide Übersetzungsmöglichkeiten. Kehre zurück heißt, ich gehe dahin, wo ich hingehöre, wo ich hergekommen bin. Also dahin, da soll ich sein. Oder werde bleiben, dort sein, wo Gott ist. Und zwar ohne Ende. Verbundenheit, Gemeinschaft, Nähe mit unserem Erlöser, mit Gott. Im Psalm 65 schreibt David, glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Und David, ja, wir hatten das ja vor kurzer Zeit mit dem Tempel, von den Salomo gebaut hat, dieser Wunsch nach Gottes Haus in der Nähe, damit ich auch Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und was hier so schön ist, das ist alt, also für uns zählt das nicht mehr, denn hier steht, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wo dürfen wir denn sein? Genau, im Allerheiligsten. Der Vorhang ist zerrissen. Ja? Wir sind auch ein Tempel des Heiligen Geistes, steht in 1. Korinther 6. Genau, wir sind in einem anderen Zeitalter. Der Weg dahin ist offen. Nicht nur die Vorhöfe, sondern Verbundenheit, Nähe, Gemeinschaft mit Gott ist jederzeit möglich, jetzt, hier und heute. Und zwar für immer, ohne Ende. Immer da, steht er. Das heißt, es gibt kein Ende dessen. Also fassen wir nochmal zusammen den Psalm 23. Es beginnt mit dem Herrn und es endet mit dem Herrn. Er gibt den Rahmen. Er ist der Anfang und der das Ende. Er vollbringt alles. Das Kennzeichen dieses Psalms ist die Beziehung zu ihm. Im Hier, im Heute, aber auch im Morgen. Und jetzt, das hatte ich hier vorne aufgeschrieben, gar nicht gesagt. Der Psalm, das ist auch einer, der steht für Vertrauen in der Beziehung zu unserem fürsorglichen Gott. Also dieses, er ist da, er ist für uns da, was er alles tut. Die Beziehung ist so absolut notwendig. Denkt an das Herzstück. Du mit mir. Jesus ist der gute Hirte. Wir können es in Frage stellen, aber er ist es. Er sorgt für uns, er ist bei uns und er führt uns nach Hause in die ungestörte Ruhe zu Gott. Dem Vater, seinem Vater, unserem Vater. Dann ist Mangel, Müdigkeit, alles, was uns belastet, dunkle Täler, herandrängende Feinde, alles hat ein Ende. Für immer und ewig. Und wir dürfen das jetzt schon in Empfang nehmen. Ich weiß, zeitlich, aber ich muss das Bild zeigen. Das ist von Peter Bruegel, 1565 gezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber ihr seht hier, es geht drunter und drüber. Alle ziehen und zerren an diesen Schafen. Von allen Seiten. Die kommen von oben, von der Seite, von links, von rechts. Ganz hinten wird gekämpft mit Hunden. Das war damals in seiner Zeit. Die Neuzeit hat begonnen. Viele Dinge sind passiert, die auch nicht gut waren. Auch die Christen haben sich damals bedrängt gefühlt. Aber völlig egal, was kommt oder wer kommt, wer steht hier im Zentrum? Christus. Und zwar in völliger Ruhe. Der gibt den Schafen, die da sind, schaut mal, wie die Schafe unten zu ihm aufblicken. Die Blickrichtung, die gucken nicht nach außen, wo sind die Feinde, die gucken zu Jesus, zu dem, der für sie sorgt. Du mit mir. Jesus ist der gute Hirte. Deswegen triff die Entscheidung heute, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Der Herr ist mein Hirte. Die Entscheidung musst du treffen. Die nimmt dir keiner ab. Danke, Jesus, dass du uns der gute Hirte sein willst. Danke, dass du so viel Gutes für uns im Sinn hast, dass du vorangegangen bist, dass du alles vorbereitet hast, dass du uns versorgst und leitest und durch dunkle Täler hindurchführst und dass du uns ewige Perspektive mit Leben und Hoffnung und Zukunft gibst. Schenk du, dass die Samen, die jetzt gesät wurden, aufgehen und Frucht bringen, dass alles, was nicht gut war oder nicht dahin gehört, dass du es wegräumst und dass du unsere Beziehung zu dir stärkst. Und wenn wir die Entscheidung schon getroffen haben, dass du unser guter Hirte bist, dann hilf uns, dass wir das tagtäglich in Anspruch nehmen und dass wir auf dich blicken und wissen, du führst uns hindurch. Dir sei alle Ehre. Amen.